Genau, mein Vortrag heute geht im weitesten Sinne um Infrastrukturorchestrierung. Genauer gesagt, ein bisschen Fokus mal legen auf, ich sag mal, zwei unterschiedlichen Philosophien, die man da verfolgen kann. Und das eine ist eben Infrastructure as Code und das andere ist Lifecycle Management, beziehungsweise zwei Tools, die dahinter stehen, eben Terraform und Foreman. So, schauen wir mal, dass das hier alles klappt. Genau. Mal kurz vorweg, damit man mich auch mal so ein bisschen einordnen kann. Woher komme ich und was mache ich eigentlich? Ich bin IT-Consultant bei der ATX AG, kümmere mich halt im weitesten Sinne um Linux-Administration, also Automatisierung in und ums Rechenzentrum, viel Configuration Management, was das so mit den typischen Tools anfängt und eben auch ein paar Cloud-Thematiken, so das gängige, also Google, AWS, Hetzner, sowas. Dann noch einmal die obligatorische Foodie zur ATX AG. Ich versuche es kurz zu halten. Wir haben eben unseren Sitz in München, Garching Hochbrück draußen, haben uns eben auf die Fahne geschrieben, dass wir eine Linux- und Open-Source-Company sind. Das heißt, wir bieten um dieses Thema eben unsere verschiedenen Services an, sei es jetzt Consulting oder Support oder Engineering oder Training. Können wir gerne mal vorbeischauen, wen es interessiert. Haben da natürlich verschiedenste, ich sage mal, Technologien am Start, wo man so Sachen anbieten wie Configuration Management. Was immer viel ist, ist natürlich Container-Thematiken oder eben auch unser In-House Enterprise Downstream-Produkt vom Foreman, das ist der Ocarino. Den wird man auch noch im Laufe des Vortrags jetzt ein paar Mal hören. Bloß, dass sich da jeder schon mal bewusst ist, immer wenn ich vom Ocarino spreche, ist es eben, ich sag mal, bisschen salopp, eben ein Ableger vom Foreman. Das heißt, dass das hier auch dieselbe Technologie im Endeffekt dahinter steckt. Gut, aber jetzt soweit dazu. Dann möchte ich jetzt auch gleich in den eigentlichen Vortrag reinhüpfen. Vorweg noch eine kurze Info. Ich versuche, dass am Schluss auch immer noch genug Zeit ist für Fragen, dass das so 40 bis 45 Minuten Vortrag sind. Wenn es irgendwie kleine Fragen gibt, gerne zwischendrin reinstellen. Für die größere hätte ich extra hinten dran noch die Zeit aufgespart, dass man sich dann noch mal ein bisschen ausgiebiger unterhalten kann drüber. Genau. So, mein Vortrag heute. Ich habe ja schon gesagt, soll um Infrastrukturorchestrierung gehen. Und mein Ziel jetzt an diesem Vortrag ist mal so ein bisschen, ich sag mal, so eine Einstiegshilfe zu geben, wenn man sich mit eben dieser Thematik beschäftigt. Was ist eigentlich so, was gibt es denn eigentlich so dazu? Was ist da die große Hürde oder was sind die Hürden für einen Einstieg und welche Überlegungen sind da eigentlich wichtig, die man da so machen kann? Und das möchte ich eben an zwei Beispielen zeigen. Das ist eben mal vorher einmal Terraform, die halt eine sehr unterschiedliche Philosophie verfolgen. Da möchte ich mal so ein bisschen ein Hands-on dann auch zeigen, wie das dann de facto aussieht und was so auch die Konzepte dahinter sind, wie sich das dann auch äußert. So in zwei kleinen Szenarien und zum Schluss dann nochmal eine Zusammenfassung dazu geben. Und ich rede ja hier die ganze Zeit von Infrastruktur. Da stellt sich jetzt über die Frage, was verstehe ich denn darunter eigentlich? Und genau, da möchte ich mal so ein paar Worte dazu sagen, weil die eigene Infrastruktur, das kann halt sehr was Unterschiedliches bedeuten, je nachdem, in welchem Setup oder Szenario man sich befindet. Es kann sein, dass ein Kunde herkommt und er hat eben ein On-Premise-Zentrum, wo er sein eigenes vCenter betreibt, um seine Hosts zu virtualisieren. Es kann aber auch sein, dass sich die ganze Infrastruktur komplett in der Cloud befindet. Das gibt es eben auch, dass eben da auch die ganzen Server oder Software as a Service oder was auch immer läuft, dass man da eben seine ganzen Systeme drin hat. Es kann verschiedenste Dinge umfassen, Infrastruktur, die man eben verwalten muss und möchte. Seien es jetzt die eigenen Server, seien es jetzt irgendwelche Hardware-Racks, die man hat, oder sei es, dass man irgendwelche Netzwerke hat in der Cloud, die man da anlegt und virtualisiert und da entsprechend auch die Regeln aufstellen muss, Switches, was auch immer. Also es kann sehr, sehr viel umfassen. Es kann auch sein, dass man sich in dem Zusammenhang ums Configuration Management von Servern kümmern möchte, dass man eben da eine Automatisierung finden möchte, um die Hosts auszurollen, oder dass man sich eben auch in der eigenen Infrastruktur um Softwareverteilung kümmern muss. Sei es, dass man selber irgendwie eine Software deployen muss, dass man da irgendwelche Sachen paketiert und ausrollen möchte nach einem bestimmten Schema, oder dass man eben auch drittens wieder Software auf seinen Sachen verteilen muss. Also man sieht, das kann sehr, sehr unterschiedlich sein und dementsprechend auch vieles dranhängen, um das man sich eben kümmern muss. Und de facto sowas per Hand zu machen, ist, glaube ich, eben klar, das funktioniert so eben ab diesem Größenaufwand einfach nicht mehr. Das heißt, man ist eigentlich darauf angewiesen, dass man irgendein Tooling hat, das einem da Arbeit abnimmt, beziehungsweise Dinge einfacher macht und entsprechend auch automatisiert. Sprich, was eigentlich so das Ziel ist und wo ich dann auch immer selber auch hinarbeite bei solchen Projekten, ist eben, dass man die Dinge, die man automatisieren kann bei so einer Verwaltung, eben auch automatisiert, damit es einem eben eine entsprechende Zeitersparnis bringt und man gleichzeitig bei diesem ganzen Ausrollen und Verwalten von der Infrastruktur, von diesen ganzen Elementen eben auch Workflows hat, die die Leute dann auch entsprechend validieren können und dann auch entsprechend ausrollen und auch wiederholen können, dass man einerseits eben diesen Zeitgewinn hat und andererseits auch eben entsprechend Fehlerquellen ausschaltet, die so auftreten können. Und dann hat man natürlich jetzt hier diesen grundsätzlichen Ansatz, okay, ich möchte das eben umsetzen entsprechend, ich möchte bei einer Infrastruktur automatisch verwalten. Und da ist natürlich die Frage, was benutze ich denn da für ein Tool? Und da gibt es natürlich einen ganzen Zoo, zugeschnitten auf die einzelnen Anwendungsbereiche. Grundsätzlich bei allen diesen Toolsets, ob man jetzt irgendwas nimmt von den Cloud-Anbietern selber, was sie anbieten, wenn man sich da befindet, oder irgendein Config-Management-Tool sogleich so weiter, haben alle denselben Ansatz. Das heißt, grundsätzlich ist immer der Gedanke dahin, sie soll mir Arbeit abnehmen und meine Infrastruktur automatisieren. Aber ich sag mal, die Ausführung bei diesen ganzen Tools und diese Grundidee, wie die umgesetzt wird, die ist halt sehr, sehr unterschiedlich. Und wie unterschiedlich das sein kann, möchte ich halt hier auch mal ein bisschen zeigen. Und da habe ich mir eben zweieinhalb Tools gepickt. Das ist eben einmal Terraform und einmal Formen. Ich werde dann ein bisschen was auch zeigen bei dem Atix Enterprise Downstream Produkt im Ocarino. Bloß, dass es klar ist, immer wenn ich von Ocarino rede, das funktioniert natürlich auch alles so für Formen. Sprich, was ist so mein Ziel des Ganzen? Ich möchte einfach so mal ein bisschen eine Einführung geben in diese beiden Tools und so ein bisschen auch die Unterschiede herausarbeiten und so ein paar Entscheidungsdinge, Grundsätze an die Hand geben, wie man sich eben für diese Tools entscheiden könnte, für das eine oder das andere. Und was steht jetzt hinter den beiden? Zuerst mal beim Formant, das beschreibt sich ja selbst als sozusagen ein Tool fürs Lifecycle-Management eines Servers. Das heißt, da ist der Gedanke, dass man eben so vom Grundfokus, von der Philosophie eben davon ausgeht, dass halt das Ausrollen von Servern, Hosts jeder Art im Zentrum steht und man quasi von diesem Blickwinkel aus guckt, was brauche ich alles und was muss ich mit diesem Tool verwalten können. Und demgegenüber möchte ich halt jetzt mal Terraform stellen, das eben ein Infrastructure-as-Code-Tool ist. Das heißt, hier ist der Gedanke, ich möchte mal ein bisschen zeigen, wie ist da der Ansatz? Und da ist es eben so, dass man sagt, dass man seine Infrastruktur als Code beschreibt, wie in der Dokumentation, und eben jedes über dieses Tool ausrollt. Das heißt, wenn ich mir das nochmal genauer anschaue, diese beiden Ansätze, was bedeutet das im Detail? So ein Host-Lifecycle, wie es eben bei Formen der Fall ist, da guckt man, wie ich gesagt habe, auf den Server selbst und guckt mal, was brauche ich denn überhaupt für Elemente, um so einen Rechner in irgendeiner Form auch tatsächlich zum Laufen bekommen. Und alles, was ich dafür brauche, möchte ich halt in mein Toolset reinpacken. Das kann halt beginnen vom Host-Provisionieren, also vom Aufsetzen, über die Bereitstellung von Software, das ist eben ein wichtiger Teil davon, bis zur finalen Konfiguration dieses Servers, eben alles unter diesem zentralen Blickwinkel. Und dann schaue ich eben, dass ich alle Toolsets, die ich dafür brauche, eben da zentral unter einen Hut bekomme. Infrastructure as Code ist, wie der Name schon sagt, ein ganz anderer Ansatz vom Prinzip her. Da geht es eben darum zu sagen, ich habe meine einzelnen Infrastrukturelemente und generell im ersten Schritt was es für ein Element ist, ist jetzt mal dahingestellt. Das kann Host sein, das kann auch ein Netzwerk sein. Das wird erstmal alles als Code niedergeschrieben, als sogenannte Ressource schimpft sich das dann eben dokumentiert. Und der Gedanke ist dann, ich habe dann eben diese Dokumentation meiner Infrastruktur und rolle das nachher automatisch durch mein Toolset aus und das übernimmt dann für mich die Konfiguration anhand dieses Codes, den ich geschrieben habe. Genau, um das jetzt mal ein bisschen zu verdeutlichen, wie sich das jetzt im Detail eben unterscheidet, habe ich mal zwei Szenarien mitgebracht, das eben für den einen Ansatz oder für den anderen eben sehr typisch ist. Um das mal auch ein bisschen zu zeigen, so ein bisschen so einen kleinen, ich sag mal, Hands-on-Session zwischendrin, das mal zu verdeutlichen. Das erste Szenario ist was, was es halt auch sehr häufig eben gibt, dass man sagt, okay, man möchte, hat jetzt irgendeine Virtualisierungsumgebung. In dem Fall habe ich jetzt mal die vSphere gepickt und sage, okay, hier ist jetzt das Ziel, okay, ich möchte jetzt automatisch meine Server in der vSphere deployen. Und es soll nicht nur eine Initialinstallation sein, sondern ich möchte damit jetzt auch noch die Netzwerkverwaltung machen. Ich möchte darauf auch Software deployen, idealerweise auch eigene vielleicht Pakete, die ich eben selbst paketiere und ausrollen möchte. Und ich möchte auch die Konfiguration, die Endkonfiguration, alles zentral an einer Stelle verwalten und eben meine Server komplett so einmal aufsetzen. Also so ein typisches Lifecycle-Management-Szenario. Das gegenüber möchte ich einen zweiten Ansatz setzen, das ist auch ein Host-Deployment, aber da ist der Gedanke, das eben in der Cloud zu machen und eben von dem Image zu deployen, wo schon grundsätzlich die meiste Konfiguration drin sein soll und da kann man eben noch ein bisschen mit Cloud Init nachgehen und die restliche Konfiguration nachziehen und der Gedanke ist hier eben so eine Virtual Machine in Azure hochzuziehen und gleichzeitig auch noch in einer anderen Cloud, in dem Fall in AWS, so ein bisschen den S-Eintrag noch zu setzen, dass ich mich nachher auch, nachdem die Hostmaschine deployed ist, da eben einloggen kann und idealerweise ist meine Konfiguration in diesen Clouds noch relativ blank und ich möchte da eben möglichst viel mit meinem Toolset noch mitziehen. Genau. Das heißt, anhand dieser beiden Szenarien möchte ich jetzt mal so ein bisschen in den nächsten 20, 25 Minuten rausarbeiten, was so das Besondere von Formen bzw. Ocarino bzw. Terraform ist. Dann möchte ich auch gleich mit dem ersten Szenario anfangen. Das ist der Host in der vSphere. Und dafür möchte ich eben jetzt Formen bzw. Ocarino benutzen. Wie gesagt, Formen ist ein Lifecycle Management Tool, das schreibt sich das ganz groß auf die Fahne, ist komplett Open Source, also wer sich das gerne mal selber anschauen möchte, ist frei, das jederzeit zu tun. Kann man sich runterladen und es gibt entsprechend, ich sag mal, Enterprise-Varianten davon. Vom Red Hat Satellite hat man wahrscheinlich schon mal gehört oder eben vom Ocarino jetzt hier. Und man hat eben hier den Grundgedanken, den Server mitten quasi ins Zentrum dieses ganzen Deployments zu stellen vom Fokus. Was bedeutet das jetzt konkret für einen Aufbau vom Formen? Typischerweise hat man da eben irgendwann einen dedizierten Server, auf dem eben die Anwendung läuft. Das Ganze ist sozusagen der zentrale Hub für alles. Und dort werden auch die ganzen Informationen über meine Infrastruktur eben verwaltet und gespeichert in der Datenbank. Ob ich da jetzt noch Auslage auf einen Extra-Server da laufen lasse, sei mal dahingestellt. Und es kommt halt schon gebündelt mit einem gewissen Ansatz an Funktionen. Das, was viele Leute wahrscheinlich am Anfang als erstes nutzen, ist eben die GUI. Ist auch ganz angenehm an der Stelle. Man kann also hier das Ganze natürlich zentral über das grafische Interface über einen Webserver verwalten, hat dann da entsprechend seine Host-Informationen und Netzwerkinformationen drin, die man braucht für das ganze Deployment, entsprechend reinkonfiguriert und hat dann, kann tatsächlich schon an der Stelle auch damit, das ist auch einer der Vorteile, die man eben hier hat, schon so ein bisschen die Userverwaltung entsprechend reinbringen und dann auch schon so ein bisschen Richtung, ich sag mal, Self-Service Center auch mit dieser GUI arbeiten. Das heißt, das Ganze ist Mandantenfähigkeit, man kann schon Benutzer einschränken und entsprechend da schon das Ganze organisieren auf der Ebene Das ist natürlich nicht das Einzige. Man kann das Ganze auch über die Command Line machen und man kann auch entsprechend natürlich direkt die API callen. Das heißt, jeder, der gerne einen Foreman zum Beispiel, ich sag mal, mit Ansible verwalten möchte, was ja im Endeffekt dann auch Calls an die API sind mit den entsprechenden Roles, kann das auch gerne tun und da seine Konfiguration eben auch entsprechend darüber ausrollen. Also da hat man schon einiges an Möglichkeiten, eben alles unter diesem zentralen Paket des Foreman. Und das habe ich jetzt hier schon gesagt, man hat dieses zentralen Foreman. Den Funktionsumfang von Foreman erweitert man mittels sogenannter Plugins, schimpft sich das, weil irgendwo braucht er ja auch die Informationen her, wie er mit den entsprechenden Stellen kommunizieren muss, wo man dann die Hosts ausrollen will. Das sind die sogenannten Hypervisors. Das kann jetzt in der Cloud sein, ob es jetzt AWS ist oder Azure sei jetzt mal dahingestellt, aber auch so Sachen wie die Virtualisierungsumgebungen, Entschuldigung, wie zum Beispiel Libvirt oder eben vSphere oder KVM oder was man auch haben möchte, gibt es halt entsprechend auch. Und diese Plugins enthalten eben die Informationen, die man braucht. Und das Wichtige, was man hier eigentlich wissen muss an der Stelle ist, das wird eben alles unter Foreman selbst gemanagt. Das heißt, Foreman läuft und in den integriert man dann diese Plugins. Das heißt, man hat da immer den Dach quasi vom Foreman drüber. Das beschränkt sich natürlich nicht nur auf diese Hypervisors, sondern es geht auch weiter. Wie gesagt, ich möchte nachher auch ein bisschen was zeigen, wo man dann noch die Netzwerkkonfiguration macht. Das heißt, man hat auch sowas wie DHCP und DNS-Anbindung. Das heißt, da kann man auch gleich noch seine entsprechenden Settings mit verwalten. Und man kann auch noch den Funktionsumfang erweitern, wie man es selber braucht. Man kann zum Beispiel so Configuration Management Tools wie Ansible oder Salt entsprechend auch mit reinpacken oder Puppet. Sprich, wie muss man sich das jetzt so vom Grundaufbau vorstellen, dieses Toolset? Man hat also einmal diesen großen Box da unten und in die wird einfach alles reingepackt in den entsprechenden Plugins. Das heißt, man hat alles, was man fürs Deployment braucht, ist sozusagen ein Plugin für die entsprechenden Virtualisierungsumgebungen, für die entsprechenden Cloud-Umgebungen, fürs Ausrollen von Bare-Metal-Servern genauso. Da gibt es entsprechend auch Cloud-Plugins, wo man eben die Bare-Metal-Server zum Beispiel in seiner Umgebung automatisch erkennen und installieren kann. Und dann gibt es eben noch die Konfigurationsebene. Da kann man nach eigenem Belieben dann die Tools mit reinbringen oder auch nicht, wenn man möchte. Und was halt auch noch wichtig ist, eine weitere Ebene ist eben dann, was auch immer noch mit dazu kommt, das ist das Content Management und da gibt es halt entsprechend Catello oder Pulp, schimpft sich das, die beiden Plugins, die dafür zur Verfügung stehen. Das heißt, ich habe da auch die Möglichkeit, quasi am Foreman selber meine Content, meine Pakete zu synchronisieren und entsprechend auch da das Ganze dann unter Versionsverwaltung direkt am Foreman zu stellen und die dann auch quasi in entsprechenden Versionen an bestimmte Gruppen an Hosts auszuliefern. Das heißt, da habe ich jetzt hier quasi auf diesen drei Ebenen, das sind quasi nochmal die ganzen Punkte für das Host Lifecycle Management, was da relevant ist. Und diese drei Ebenen gibt es eben und damit habe ich eben alles groß und ganz abgedeckt, was für ein Ausrollen von einem Host wichtig ist. Was bedeutet das jetzt für dieses Szenario? Das bedeutet, was muss man im Endeffekt vom Foreman bzw. Ocarino machen lassen, um diesen Host auszurollen? Das habe ich hier nochmal ein bisschen grafisch dargestellt, um das zu verdeutlichen. Man muss einerseits dafür sorgen, dass er eben diesen Host anlegen kann an der Virtualisierungsumgebung, an der vSphere. Dann soll der Host am besten über TFTP, das auch mit integriert ist, gleich noch ein paar Templates bekommen für die Initialinstallation. Er soll die Software bekommen von Ocarino bzw. Foreman direkt. Er soll die Netzwerkkonfiguration bekommen und er soll am besten auch noch gleich die Konfiguration über Ansible kriegen. Das heißt, da kann ich dann eben auch noch zum Beispiel Webserver oder dergleichen drauf konfigurieren, wenn ich das machen will, automatisch und kann es auch nachher mit neuen Runs immer wieder anpassen. Genau. Und das möchte ich jetzt einmal zeigen. Ich hoffe, das funktioniert ja auch gleich so. Genau. Haha, so. Und ich wollte es einfach mal so ein bisschen an einem Demosystem hier mal zeigen, wie das Ganze ausschaut. Das hier ist ein vorkonfigurierter Ocarino, wo schon entsprechend eine vSphere angebunden ist als Testsystem. Und das möchte ich hier einmal zeigen, wie das funktioniert. Wie sieht das Ganze aus? Ich gehe hier mal einfach auf Host-Erzeugung. Und da müsste man ja jetzt eigentlich diese ganzen Elemente drin haben, von denen ich gerade gesprochen habe. Und das sieht man tatsächlich auch. Ich möchte jetzt mal, sagen wir mal, Linux deployen. Ich möchte jetzt einfach mal einen VM mit Alma Linux deployen in meiner vSphere und wähle hier quasi die Hostgroup aus, was so ein Container ist, wo diese ganzen Informationen, die eben der Foreman braucht, drin enthalten sind fürs Deployment. Und dann sehe ich hier, dann trägt er mir hier quasi schon alle relevanten Daten ein. Nennen wir das vielleicht noch irgendwie sinnvoll einmal einen neuen Test, damit wir es auch gleich wiederfinden. Genau. Und dann kann ich hier ja im Endeffekt einmal auf Submit gehen und dann sieht man hier im Hintergrund werden diese ganzen Schritte, von denen ich gerade geredet habe, angetriggert. DHCP, DNS-Konfiguration, das Bereitstellen der Templates, also das funktioniert jetzt automatisch und der Host wird quasi installiert. Wenn man jetzt hier einen genaueren Blick drauf wirft, sieht man auch diese ganzen Elemente, von denen ich gerade geredet habe. Gehen wir mal einen Moment, bis es geladen hat, genau. Also ich sehe quasi auf Deployment-Seite hier zum Beispiel das Deployment im vCenter. Ich sehe, welche Pakete er bekommt. Das ist die sogenannte Content View und Content Source. Ich sehe also, hier werden Pakete vom Ocarino bereitgestellt. Ich sehe auch, dass die Konfiguration, die letztendliche dann, sobald er deployed wird, eben über Ansible stattfindet. Wenn ich hier mal reingucke, sehe ich, okay, hier ist dieser Configuration Step. Da sehe ich eben, hier ist schon eine Role zugewiesen. Das wird einfach eine Message of the Day quasi einmal anzeigen, eine nette Nachricht, wenn man sich einloggt via SSH, auf welchem Host man sich dann befindet. Und genau diese Elemente, von denen ich eben geredet habe, sind hier alle enthalten. Auch so Sachen wie zum Beispiel Virtual Machine Konfiguration, wie groß die sein soll. Details zum Betriebssystem, wie es deployed werden soll, welches Betriebssystem dahinter steckt oder eben auch noch weiter der Umfang quasi die Netzwerkkonfiguration. Das steckt hier eben alles mit drin. Genau, das heißt, wenn ich jetzt hier mal wieder auf den Host zurückspringe. Und mich hier einmal einlogge, sollte man auch schon den Installationsprozess sehen. Zeige ich einmal kurz, dass man hier sieht, dass ich auch keinen Unsinn erzähle. Na, wahrscheinlich muss ich einmal noch kurz bestätigen. Yep, genau. Genau, und das sieht man eben, dass es sich hier schon mit einer Installation befindet. Und dass ich da auch keinen Unsinn erzählt habe, dass das Ganze funktioniert. Das dauert jetzt natürlich eine Zeit, wenn er jetzt gerade bei der Paketinstallation ist. Damit man jetzt hier im Rahmen vom Vortrag nicht ewig drauf warten muss, habe ich da natürlich schon mal einen Host vorbereitet, der mit einem analogen Setup aufgezogen wurde. Und wenn das Ganze fertig ist, habe ich hier eben mein Host stehen. Und habe hier halt meine ganzen Infos zur Verfügung. Welchen Status gerade mein Host hat. Hier kriege ich zum Beispiel eine Warnung, dass ich mal updaten sollte. Wäre vielleicht eine ganz gute Idee, wenn Security-Errater zur Verfügung stehen, etc. Genau. Und so funktioniert das dann. Und ich habe da meine ganzen Elemente. Und ich könnte zum Beispiel auch, wenn ich wollte, hier nochmal einen neuen Ansible antriggern und nochmal die Konfiguration ausholen vom Host, eben alles von zentraler Stelle hier. Wenn ich da jetzt hier eben so einen Ansible antrigger, zeigt er mir eben auch an, was er tut. Genau. Und kann das eben hier deployen. Das heißt, wenn ich jetzt hier einmal kurz drauf schaue auf meinen Host und mich da einmal entsprechend einlogge, dann sollte ich dann auch entsprechend die Konfiguration von dem Host sehen. Machen wir es schnell über die IP. Ja, bitte. Und dann sehe ich auch, dass mein Host entsprechend da ist und mir auch mein kleiner Stegosaurus mit angezeigt wird von der Message in der Datei von Ansible. So, dann gehen wir wieder zurück. Also so weit also das Ausrollen von einem Host mit Formen bzw. Ocarina. Das hier sind jetzt bloß gerade meine Backup-Folien, falls irgendwas mit der Verbindung nicht geklappt hätte. Genau. Also man sieht, das funktioniert alles an der Stelle mit Formen und man hat eben immer diesen Host-Focus im Zentrum. Und in dem Fall habe ich das hier eben alles komplett einmal über die GUI gemacht, inklusive Configuration Management und Paket ausrollen. Das hat der Host auch alles zentral von Formen bekommen. So, das war jetzt quasi so ein bisschen so eine Einführung, so eine Übersicht. Wie deploy ich jetzt aus mit Formen? Wie sieht es in dem Szenario aus? Und welche Elemente habe ich da drin? Und jetzt möchte ich dem gegenüber mal so ein bisschen das Szenario 2 stellen. Und zwar ist das ein Host in Azure ausrollen. Und da möchte ich jetzt natürlich mal Terraform benutzen. Und Terraform hat jetzt eine ganz anderen Ansatz als Formen gegenüber. Also man hatte jetzt einerseits diesen, ich sag mal, zentralen Ansatz, wo man diesen große Box Formen hat, wo man alles reinschmeißt und jetzt kommt man eben mit, komme ich jetzt eben mit Terraform daher und das ist eben ein klassisches Infrastructure as Code Tool. Wird vertrieben von HashiCorp, ist aber auch komplett Open Source. Jeder, der sich dafür interessiert, kann das auch gerne einfach mal runterladen und ausprobieren. Da gibt es auch sehr, sehr schöne Tutorials dazu, die man finden kann. Das kann ich sehr empfehlen, falls man da mal erste Schritte damit machen möchte. Und hier ist eben der Gedanke, ich packe meine ganze Infrastruktur eben in sogenannte Terraform-Files. Wie sieht das jetzt aus? Wie muss man sich das jetzt konkret vorstellen? Naja, man hat dann, wenn man zum Beispiel sagt, ich möchte jetzt einen Host in Azure deployen, eben dann, um dieses Szenario zu beschreiben, so einen Satz an TF-Files, stimmt sich das? Und diese TF-Files haben dann einen Haufen Ressourcen drin. Ressourcen bedeutet in dem Fall, dass das einfach irgendwelche Elemente sind, die in meiner Infrastruktur relevant sind. Ob das jetzt ein entsprechendes Netzwerk ist, die VM oder wie es hier in dem Beispiel ist, das Anlegen von dem SSH-Key, damit ich den nachher auf meinem Host deployen kann, das sei jetzt erstmal dahingestellt. Das ist grundsätzlich alles quasi auf dieser Ebene des Codes gleichwertig dargelegt. Jetzt nehmen wir mal an, ich möchte jetzt hier auf meinem Host, den ich dann deploy, gleich mal einen SSH-Key anlegen, damit ich mich nachher schön darauf einloggen kann. Dann kann ich Terraform eben sagen, okay, leg mir eine neue Ressource an. Dann sage ich Terraform, was für eine Ressource es ist. In dem Fall eben einen SSH-Key, also TLS Private Key schimpft sich das dann. Da muss ich dem Ding noch einen Namen geben. Und wenn ich danach Terraform laufen lasse, wird mir Terraform diesen Key anlegen und ausspucken. Und dann kann ich ihm natürlich noch sagen, kann ich Terraform natürlich noch sagen, welchen Key möchte ich jetzt hier? Soll ein RSA-Key sein? Na, mit der Länge würde ich jetzt nicht mehr empfehlen, da würde ich ein bisschen mehr nehmen. Ja, und dann kann ich das eben hier einmal auf den Host anschließend draufpacken. Und wie sieht jetzt hier so ein typischer Workflow aus? Bei Firmen war es ja so, man hat ja quasi einmal dieses Gesamtpaket und triggert es einmal über die GUI an, wenn es fertig konfiguriert ist. Bei Terraform funktioniert das folgende Schreiben. Terraform in seiner Grundform, jetzt ohne die zusätzlichen Angebote von HashiCorp oder analoge Sachen, funktioniert erstmal über die Command Line. Und vom Workflow her, was muss ich tun? Ich muss erstmal meinen Code schreiben und den füttere ich dann anschließend in Terraform rein. Und das Schöne hierbei ist, ich kann quasi das einmal vorher planen lassen und mir die Änderungen anzeigen lassen und das Ganze dann auch validieren, ob mir das passt, was Terraform da anlegen würde, welche VMs, welche Netzwerke etc. und kann das dann im letzten Schritt eben anwenden, also applyen und mir meine Infrastruktur hochziehen. Wie funktioniert das Ganze hier? Da ist eine Sache, die muss man sich sehr, das ist sehr wichtig bei Terraform, weil irgendwo müssen ja diese Infos gespeichert werden. Und die werden jetzt hier nicht in der Datenbank verschlüsselt abgelegt, sondern in einem sogenannten Terraform State File. Das heißt, wenn man so einen Terraform RAD hat, wird Terraform die ganzen Informationen, die er bekommt von den APIs, meistens Cloud-Anbieter oder auch, wie es hier geht, auch in dem Fall so, was das eben das Pendant von den Hypervisor war bei Formen, wird eben Terraform nachfragen und gucken, was ist denn da schon da von dem, was ich anlegen soll und was brauche ich noch. Und diese Infos wird eben Terraform in so ein State-File reinpacken. Und das ist eben im Klartext, das heißt, hier muss man an der Stelle ein bisschen aufpassen und eben mit diesem State-File auch sinnvoll umgehen. Das ist auch eine so, ich sag mal, diese Herausforderung, die eigentlich mit Terraform im Speziellen und auch generell mit Infrastructure as Code Tools so ein bisschen auftritt, dass man eben guckt, wie man diesen Code und diese Informationen auch verwaltet. Das ist einem da selber überlassen. Und da muss man sich eben drum kümmern, dass dieser State-File A ordentlich aufbewahrt wird und B am besten irgendwo verschlüsselt wird, die Leute rankommen, die auch rankommen sollen, weil da stehen Informationen drin, die möchte man nicht, dass die rauskommen wie Passwörter oder Zugangsdaten. Das ist aber ganz cool gelöst bei Terraform, weil da gibt es schon einen Haufen Backends. Ob man das jetzt irgendwo in einem S3-Bucket reinpacken möchte oder zum Beispiel in GitLab selber, das ist alles möglich in den entsprechenden Backends. Die gibt es tatsächlich überall schon. Jetzt ist natürlich noch die Frage, wie kommuniziert jetzt Terraform zum Beispiel mit Azure oder AWS? Das passiert über sogenannte Provider. Also diese ganzen Funktionsumfang, diese Informationen, wie eben die API-Calls für die einzelnen Ressourcen sind, die werden über sogenannte Provider zur Verfügung gestellt. Funktioniert ganz gut bei Terraform. Meiner Erfahrung nach werden die auch für die wichtigsten Dinge immer von HashiCorp selbst relativ up-to-date gehalten, was natürlich immer wichtig ist bei sowas. Und so kriegt man eben da die Kommunikation von Terraform mit diesen einzelnen Anbietern hin. Jetzt ist natürlich der Gedanke hinter Terraform ein anderer als bei Formen. Man hat hier einen in erster Linie in seiner Grundform halt ein Command-Line-Tool erstmal. Das Ganze ist relativ schlank tatsächlich dann auch in der Anwendung. Also man kann sich das ruckzuck zum Beispiel auch auf seinem eigenen Laptop mal runterladen, wenn man das mal ausprobieren will und einfach mal laufen lassen. Und entsprechend hat man da auch nur Codefiles, die man halt eben verwalten muss. Aber da kommt auch so ein bisschen der unterschiedliche Philosophieansatz rein. Also Terraform, so von meiner Erfahrung, ist jetzt nicht daran ausgelegt, diesen großen zentralen Hub zu bilden, sondern tatsächlich Teil des eigenen der eigenen Pipeline zu sein. Das heißt, man ist da selber so ein bisschen auch drauf angewiesen, so wie verwalte ich meinen Code, also welche Versionsverwaltung benutze ich. Ich persönlich nehme da halt gern GitLab her dafür, von dem Tooling her. Das heißt, da Entschuldigung, war das eine Frage? Okay, habe ich nicht ganz gehört. Genau, da ist man dann eben auch ein bisschen, kann man sich eben ein bisschen bei Terraform selber, da muss man sich ein bisschen drum kümmern. Das heißt, man hat hier so die Möglichkeiten zur Auswahl, wie verwalte ich meinen Code, kann da auch meine gesamten Developer-Tools, die ich gerne habe, da drauf loslassen und kann das eben dadurch, dass das halt auch relativ schlank und kompakt ist, eben auch gut in bestehende Workflows oder Pipelines, die ich schon habe, mit reinbauen und meine CI/CD-Tools nutzen. Und ob das jetzt irgendwas ist wie Jenkins oder Travis oder meine Favorit ist eben GitLab CI ist, Das ist einem völlig selbst überlassen. Das heißt, wenn man Terraform benutzt, hat man meistens irgendwie so ein Setup, das sieht in der Form aus. Das heißt, man hat seine eigene Pipeline. Da ist Terraform eben ein Teil davon und ist nicht quasi das zentrale Ziel- und Angelpunkt, kommt halt dann vor mit den entsprechenden Providern, die man braucht, und wird eben aus der Pipeline draus aufgerufen. Und je nachdem kann man dann selber eben noch Folgecalls machen dran. Das heißt, man kann sein Configuration Management entsprechend entweder nachher selber noch antriggern oder zum Teil auch in die Terraform Calls mit selbst mit reinfügen. Das heißt, da ist man an der Stelle tatsächlich auch entsprechend flexibel. Was bedeutet das jetzt für dieses Szenario? Wie würde das jetzt konkret dafür ausschauen? Ist ja im Kern wieder dasselbe, das Deployment von einem Virtual Host. Und da können jetzt natürlich mehrere Punkte dazu. Oh, pardon. Und den möchte ich mir jetzt mal zeigen, wie das aussieht. Was braucht man dafür, um jetzt so einen Azure Host zu deployen? Man braucht erstmal ein Netzwerk und ein Subnet, wo er reinkommen soll. Man braucht für diese virtuelle Maschine, die angelegt wird, natürlich ein entsprechendes Netzwerkinterface selber. Ich nehme hier mal eine öffentliche IP, damit man von außen auch rankommt. Und es soll auch gleich ein DNS-Eintrag gesetzt werden und SSH-Config deployed werden, beziehungsweise SSH-Keys, damit man sich auch darauf einloggen kann. Und das wollte ich jetzt hier auch einmal zeigen, wie das dann entsprechend aussieht. Da habe ich eben hier schon mal was vorbereitet. Hier sieht man entsprechend die Terraform-Files. Wenn ich jetzt hier mal zum Beispiel in die SSH-Terraform reinguckt, sieht man hier diese Ressource, die ich vorher schon mal beschrieben habe, dieses TLS-Private-Key, der mir eben den SSH-Key anlegt, hier drin. Also hier ist die gesamte SSH-Config drin. Und wenn man jetzt hier ins Main Terraform reinguckt, ja schön, wenn ich es richtig schreibe, sieht man es auch. Da ist eben die ganze Config drin, die fürs Ausrollen von dem Host wichtig ist. Da werden halt entsprechend die IP angelegt, die dann der Host bekommen soll. Die entsprechenden Netzwerke, das Subnetz, Netzwerk, Interface haben wir drin. Oder eben hier auch die Informationen zur VM selber. Da möchte ich jetzt einfach mal einen Ubuntu deployen und möchte das jetzt entsprechend auch einmal machen. Und was bedeutet das konkret? Ich kann also einmal sagen, Terraform Plan. Dann warten wir mal kurz einen Moment. Was jetzt eben passiert im Hintergrund ist, dass Terraform jetzt erstmal die Informationen ausliest von der Infrastruktur. Was ist denn schon da? Und mir dann jetzt vorschlägt, wie soll ich denn das Ganze deployen? Und dann kriege ich eben so eine Übersicht und Terraform sagt mir jetzt eben, okay, ich würde 10 neue Dinge hinzufügen, 10 neue Ressourcen. Und so würde das Ganze aussehen. Dann, wenn ich damit einverstanden bin, kann ich sagen eben, ja, genau. Dann kann ich eben sagen Terraform Apply. Warten wir mal einen kurzen Moment. Das geht relativ schnell aus dem einfachen Grund, weil ja hier einfach nur von einem Image deployed wird. Deswegen kann ich das ja auch einmal zeigen und dann sage ich, ja, bitte pack mir das alles rein. Und dann werkelt eben Terraform los. Und jetzt sieht man hier halt schön, was alles passiert. Jetzt werden diese einzelnen Elemente, die eben im Code abgelegt sind, eben abgearbeitet. Und das Schöne hier an der Stelle ist eben, dass Terraform mir das Ganze schon auch auflöst von den Abhängigkeiten. Das heißt, es erkennt von sich aus, okay, ich muss erst das Netzwerk anlegen, dann kann ich das Subnet anlegen da drin und dann kann ich den Host da drin erstmal rein deployen. Und diese ganzen Schritte, diese ganzen Abhängigkeiten, da muss ich mich dann selber nicht mehr drum kümmern, sondern das wird hier alles einmal automatisch aufgedröselt. Genau. Und jetzt fängt er hier eben an, die Maschine zu deployen. Das dürfte unter einer Minute durch sein. Und dann wird er noch einmal quasi meinen DNS-Antrag einsetzen und dann kann ich mich eben hier via SSH auf dem Host einloggen. Genau. Ich gebe ihm mal kurz eine Minute, dann soll es eigentlich durch sein. Okay, jetzt ist er quasi mit der Maschine selber fertig und fährt, hat sie hochgefahren. Jetzt braucht er eigentlich bloß noch den Rekord. Den sollte er eigentlich in 0, nix fertig haben. Ein bisschen braucht er noch. Genau. Ah, jetzt müsste aber gleich fertig sein. Da ist er definitiv unter Minute durch. So, jetzt ist er durch. Das heißt, wenn ich jetzt hier mal mit meinem SSH-File anwende und mit dem Hostnamen und dem Key, den ich mir eben erzeugt habe, dann sollte ich jetzt hier einmal eben ja. Das ist das Typische, wenn man es einmal schon getestet hat. Wer kennt es nicht? Packen wir mal den alten Key kurz raus. So, jetzt magst du mich aber da. Genau, und dann bin ich hier auf meinem Testhost drauf mit dem User und dem SSH-Key, was ich mir angelegt habe. Und so funktioniert es dann eben mit Terraform, ups, Terraform den entsprechenden Host zu deployen. Und da hat man jetzt eben in diesem kleinen Beispiel schon alle relevanten Schritte drin, die so für Terraform für so ein Deployment typisch ist. Das bietet sich natürlich dann an, im Anschluss in die entsprechende Pipeline selber einzubauen und dann auch entsprechend noch die Backend, die Files und dergleichen ordentlich zu verwalten. Aber in Essenz ist eben das, was Terraform auch ausmacht. Genau, hier nochmal meine Backup-Folien, falls es nicht geklappt hätte hier. Genau, also jetzt hier zum Abschluss nochmal zusammenfassend, was bedeutet das, wenn man sich jetzt mal Formen bzw. Ocarina und Terraform gegenüberstellt. Genau, auf der einen Seite hat man eben mit Formen dieses Lifecycle-Management-Tooling. Das heißt, da hat man eben diesen Fokus auf diesen Serveransatz. Man hat eine GUI, man hat ein zentrales System und diese ganzen Elemente, die es eben verwaltet, sind mit diesem Fokus ausgerichtet und man kann damit eben seine Server deployen. Ob es jetzt On-Premise ist, VM, Bare Metal, Cloud, geht alles. Und man hat eben auch noch dieses Tooling dabei mit Installation, Softwareverwaltung und Netzwerkverwaltung. Und wenn man sich bei Terraform anschaut, hat man eben nicht dieses zentralen Block. Das heißt, wenn man Mehrwert drauf legt auf sowas wie zum Beispiel schmales Tooling, wo man viel in der Cloud unterwegs ist und wo man eben auch sehr gern mit diesem ganzen Code-Ansatz, Versionsverwaltung, den ganzen Toolsets und da arbeitet, ist man eben bei Terraform auf der Seite. Sprich, wenn man sich das jetzt nochmal so gegenüberstellt, diese ganzen Elemente, die ich hier mal gesagt habe, hat man eben auf der einen Seite Formen mit seinem bei Metal, VM und Cloud-Ansatz und eben auch die Möglichkeit, da über die GUI auch schon so ein bisschen, ich sag schon, so ein Self-Service aufzuziehen, wenn man das machen möchte. Und was natürlich da noch mit dazu kommt, für jeden, der so ein bisschen interessant ist, ich möchte jetzt meine eigene Software mitverwalten und möchte das schon integriert haben und möchte vielleicht einfach nicht nur Pulp Bear nehmen, ist damit an der Seite eigentlich immer ganz gut aufgehoben. Und demgegenüber habe ich jetzt hier eben Terraform, wo ich eben zum Beispiel, falls ich da ein Fan bin, auch sehr schön GitOps betreiben kann. GitLab ist da auch so immer meine Wahl, gebe ich zu, wenn ich da bin, ist man natürlich nicht dran gebunden. Und was auch eben sehr schön ist, vor allem wenn man jetzt so, ich sag schon mal, im Bereich Development Management unterwegs ist, wenn man mit diesem Pipeline-Tooling sich schon ein bisschen auseinandergesetzt hat und warm geworden ist, kann das natürlich eine sehr schöne Alternative sein, vor allem wenn man in Cloud-Umgebungen unterwegs ist, weil man hat es jetzt ja gesehen, ich habe hier in zwei Clouds gleichzeitig deployed. Da ist natürlich auch Terraform immer sowas, was dann sehr gut und schön funktioniert. Es kommt also im Endeffekt immer darauf an, auf was legt man hier Wert. Und entsprechend, dass man hier auch seine Punkte setzt. Das ist jetzt natürlich nichts Absolutes, sage ich mal, aber so ein paar Richtlinien kann man da jetzt sich da ganz schön immer dran ableiten. Okay, dann bin ich jetzt auch am Ende vom Vortrag angelangt. Für jeden, den es interessiert, hier nochmal die Links zur Doku. Das Einfachste ist tatsächlich immer einfach mal runterladen, für wen es interessiert, ausprobieren und mal sich selber so mit so ein bisschen, ein paar Tutorials gibt es hier für beides sehr schön, einfach mal selber ein bisschen vertraut machen. Genau, dann bin ich jetzt hier am Ende von meinem Vortrag angelangt und dann können wir noch die Fragerunde starten, denke ich.
Vielen Dank, Martin. Ein eindrucksvoller Vortrag. Wem darf ich das Mikro bringen?
Ja, vielen Dank. Das mag ja eine total dumme Frage sein, aber sind die Tools idempotent?
Im Sinn, da muss man tatsächlich ein bisschen auch bei Formen, denke ich, aufpassen, was man da idempotent machen möchte, weil das initiale Deployment von einem Host, dass das immer wieder gleich funktioniert, wenn man es antriggert, sollte so sein, ja. Aber natürlich, wenn man es antriggert, ist der neueste Host nur aufgesetzt. Da man da allerdings wahrscheinlich zieht so ein bisschen aufs Configuration Management auch ab, oder? Genau, also da soll es idealerweise idempotent sein. Das hat sich ja eigentlich auch sowas wie Puppet und Ansible, diese Configuration Management Tools, die mit integriert werden, ja auf die Fahne geschrieben. Da muss man aber auch ein bisschen selber aufpassen, vor allem wenn man jetzt zum Beispiel ein Ansible Playbook schreibt oder in Puppet halt seine Module, dass man da entsprechend auch ein Auge drauf hat. Bei manchen Dingen zum Beispiel wird es ein bisschen herausfordernd, das idempotent zu machen oder schwerer. Das kommt auch immer so ein bisschen drauf an. Also, wenn man jetzt was aus der Galaxy oder der Forge nimmt, ist man da meistens gut dabei mit idempotent, vor allem wenn es jetzt irgendwas Community passiert ist, ist es so meine Erfahrung, da kommt man eigentlich immer gut hin. In den meisten Fällen, aber eben nicht immer. Da muss man dann auch mal selber nochmal die Module sich genauer im Zweifelsfall anschauen oder die Roles, die da dahinter stecken. Aber der Gedanke ist eben, der Grundgedanke ist, dass die Dinge auch eigentlich idealerweise idempotent sein sollten.
Dann vielleicht eine Frage meinerseits. Es ist lange her, dass ich einen einzelnen Server aufgesetzt habe. In der Regel sind es immer dreitierte Architekturen oder ganze Cluster davon. Wie mache ich das mit dem Foreman? Einzeln den einzelnen Host durch oder kann ich da auch Gruppen aufsetzen?
Da gibt es tatsächlich mehrere Möglichkeiten. Das Lustige ist, man kann da tatsächlich natürlich wiederum sowas wie, wenn man Ansible eh schon nutzt, dann auch da benutzen, um eben über die API anzutriggern, wenn man das möchte. Das geht genauso. Man kann auch jetzt, das ist aber eher was Ocarino-spezifisches, so ein Application-Centric Deployment antriggern. Da ist das Ganze über die GUI mit integriert, dass man zum Beispiel, ich sag mal, ein Elk-Stack oder so gleich über mehrere Server aufsetzt oder sowas. Genau, und man kann auch tatsächlich zum Beispiel fürs Configuration Management dann auch Bulk Actions zum Beispiel anstoßen für die GUI.
Haben wir noch weitere Fragen? Da ist eine. Sekunde.
So, ich versuche dabei gerade das Mikro So, jetzt hat einzufangen.
Gibt es bei den Tools die Möglichkeit, bestehende Konfigurationen? Okay, ich versuche das. Gibt es bei den Tools die Möglichkeit, bestehende Konfigurationen zu scannen, um zu gucken, ob User Änderungen gemacht haben, die man dann mitnimmt für die nächsten Deployments?
Welche Änderung genau vom Scan her? Also vom Configuration Management oder generell?
Ja, vom Configuration Management. Also so der typische Fall, ich habe einen Server installiert, habe den an einen User übergeben, die haben den jetzt irgendwie 2-3 Wochen benutzt, haben gemerkt, die brauchen noch spezielle Konfigurationen, damit ihre Anwendung besser auf meinem Server läuft und sind damit jetzt zufrieden, haben das aber nie an mich zurückgespielt. Und jetzt sagen die, die hätten gerne noch so einen weiteren Server. Ich deploy den wieder und funktioniert nicht. Und da wäre es jetzt halt schön, wenn ich dann automatisch einfach die bestehende Konfiguration scannen könnte und das dann in die Skripte übernehmen könnte.
Da muss ich zugeben, da gibt es quasi jetzt entweder bei Terraform persönlich oder beim Formen bzw. Ocarina und Toolset dafür, dass es auch generell so eine Gefahr tatsächlich vom Configuration Management, dass man grundsätzlich hat, wenn jemand per Hand Dinge ändert, die er eigentlich nicht ändern sollte oder an Sachen rankommt, an die er nichts kann, dann sollte es grundsätzlich eigentlich ein Problem, das man eigentlich meiner Meinung nach schon von Anfang an vom möglichst vermeiden sollte, aber im laufenden Betrieb tritt es mal immer wieder auf, erfahrungsgemäß. Ist so. Da weiß ich aber tatsächlich jetzt von keinem Toolset, dass das direkt zum Beispiel in die GUI beim Formen integrieren werden kann, von das sowas, dass man so konfigurieren kann, quasi, dass es die Config-Files ausliest und automatisch die dann watcht, was es zum Beispiel aber gibt, aber das ist wahrscheinlich ein bisschen anders, dass zum Beispiel, dass man so Compliance-Sachen scannt auf den Hosts und dann auch immer wieder drauf guckt, wie die sind, so OpenSCAP und sowas kann man zum Beispiel auch integrieren. Und bei Terraform ist es dann natürlich nochmal wieder anders, da muss man auch aufpassen, was Terraform macht, es kann von Ressourcen bestimmte Änderungen, die man konfiguriert hat, überprüfen und die dann interaktiv anpassen, wenn es möglich ist. Also zum Beispiel irgendwelche Netzwerkkonfigurationen oder sowas nachziehen, da Einträge setzen oder sowas und nicht die ganze Ressource einfach quasi einmal komplett löschen und neu aufsetzen. Das funktioniert aber auch nicht mit allen Ressourcen. Da muss man auch immer gucken, wie die Hypervisors wie die da an der Stelle eben definiert sind. Also da muss man dann auch mal in die Doku gucken und schauen, was kann es denn interaktiv aufsetzen und welche Elemente nicht. Bei manchen Sachen geht es einfach auch nicht, weil das zum Beispiel auch de facto technisch nicht funktioniert, zum Beispiel bei irgendwelchen VM-Anpassungen oder so.
Anmachen. Jetzt? Okay, funktioniert automatisch. Perfekt, so soll es sein. Zwei Fragen, also vielleicht auch doofe Fragen, aber ich bin so ein bisschen eher so die klassische ITSM-Schiene und habe deswegen zwei Fragen. Die eine Frage ist die, was ist die Geschichte mit den Providern? Muss man dann zusätzlich die Services von denen oder was die anbieten bezahlen oder steht das frei zur Verfügung? Da steht Geschichten da. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das einfach verfügbar ist tatsächlich. Und die andere Frage, die ich habe, ist, wenn du von Integrationen bestehende Pipelines redest, kannst du dazu auch einen Anwendungsfall nennen, bitte?
Gerne, sowohl als auch. Also genau, also diese Provider ist tatsächlich ein Term, den ich hier an der Stelle, hätte ich ein bisschen klarer auch sagen können, an der Stelle tatsächlich von Terraform-Seite nehme. Da heißen einfach diese, ich sage jetzt mal doof, Plugins, die man für Terraform benutzt, um eben diesen Funktionsumfang zu erweitern, eben Provider. Das heißt im Endeffekt, dass es einfach die Information, die Terraform braucht, um mit den APIs der einzelnen Cloud-Anbieter oder der Virtualisierungsumgebung zu sprechen. Also das ist quasi das Pendant der Plugins in Formen, genau. Wenn man es sich so im weitesten Sinne vorstellt. Das heißt, es ist wirklich nur dieser Funktionsumfang, dass man überhaupt die Ressourcen für die einzelnen Anbieter da verwalten kann. Und das ist natürlich auch ein wichtiger Punkt bei so einem Terraform-Toolset, dass man erstmal nachgeht und das ist auch generell halt ein wichtiges Ding, dass man einmal nachguckt, was ist denn überhaupt da und wie gut wird das gepflegt. Da habe ich bis jetzt persönlich bei Terraform für die Sachen, die ich benutzt habe, gute Erfahrungen gemacht. Das waren auch die entsprechenden Provider, die halt für die großen Anbieter da sind. Und das ist einfach, um da den Funktionsumfang zu erweitern. Genau, und jetzt nochmal zur zweiten Frage. Vielleicht können wir da nochmal kurz ein bisschen genauer drauf einhaken. Können Sie vielleicht nochmal kurz ein bisschen zusammenfassen, nochmal die zweite Frage?
Genau, du sprichst von Pipelines, dass es integrierbar ist. Was ist da der Anwendungsfall? Also oder ein oder zwei? Integriere ich den Code? Integriere ich Workflows? Ist der Anwendungsfall?
Typischer Anwendungsfall, den ich halt so hatte, ist, dass man entsprechend irgendwo ein GitLab hat. Und da nutze ich dann zum Beispiel gerne für Terraform das GitLab CI/CD-Tooling. Das heißt, man hat irgendwo seine GitLab-Runner. Das sind normalerweise irgendwelche Container, die da gestartet werden, Und dann wird da entsprechend in dem Container halt Terraform gestartet. Und so ein klassisches Ding, das ich zum Beispiel habe, ist, wenn jetzt mal wieder, ich sag mal, Trainings zu bestimmten Software ansteht, zum Beispiel zum Ocarino selbst, dass man dann da entsprechend automatisch schon Instanzen in der Cloud aufsetzt dafür zum Beispiel. Das wäre sowas. Und dann hat man eben den Provider, Containersachen, genau. Und dass man dann da entsprechend die Container-Umgebungen schon zum Beispiel in Azure war, das hochzieht, genau. Aber das kann man genauso gut auch machen, dass man zum Beispiel irgendwelche Forms automatisch dann antriggert, dass man eben den Runnern entsprechend die Credentials für den Zugang verschlüsselt übergibt für die Cloud und dann kann man da auch entsprechend andere VMs oder Software as a Service oder was man auch immer braucht, eben automatisch dann hochziehen. Genau, also dass man dann quasi den Trigger hat, man hat dieses Code-Repository, man checkt quasi Code ein, dann sagt man, okay, jetzt nehmen wir diesen Branch von dem Repository, wo eben mein Code drinsteckt für das, was ich hochziehen will mit Terraform, dann lasse ich ihn Runner laufen, der Runner nimmt diesen Code, nimmt sich gleichzeitig das State-File aus dem Backend und deployt dann davon eben entsprechend die Infrastruktur bei Terraform. Das wäre so das gängige Vorgehen. So okay. Wie ich damit zu tun habe.
Ja, vielen Dank.
Hat jemand noch eine weitere Frage? Einen kleinen Moment haben wir noch. Offenbar nein. Martin, herzlichen Dank für den tollen Vortrag.
Ich schön.